trying to get all the slush out of this core hole.
Rolf Gradinger ist Meeresbiologe. Damit er an jene Kreaturen kommt, die ihn besonders interessieren, ist er aufs gefrorene Meer gegangen, einige hundert Meter vor der Nordküste Alaskas. Dort hat er Löcher gebohrt ins Eis unter ihm und nun greift er ins klärend kalte Wasser, das im Loch schwappt. Gradinger schöpft Eismatsch heraus, damit er seine Instrumente durch das 1,50 Meter tiefe Eisloch ins Meer hinablassen kann.
From the ice coring there are lots of bits and pieces of ice and snow.
Arktische Meeresforschung ist eine internationale Angelegenheit. Der deutsche Rolf Gradinger ist Professor an der Universität von Alaska. Jetzt gibt er gerade einen Kurs für Nachwuchsforscher, in dem es um seine Lieblingsorganismen geht. Kleine Wesen im arktischen Ozean, Einzeller, unscheinbare Würmer, Krebschen und vor allem Algen.
Das eigentliche Algenwachstum dieser Jahreszeit, die findet im Eis statt. Das Eis, das ist ja so durchzogen von so Solekanälen, die sind so salzig, dass sie nicht zufrieren. Und das ist so ein Mikrohabitat, die haben so Durchmesser von weit unter einem Millimeter. Und da ist aber Platz genug drin, dass da eben Millionen von kleinen Algen drin wachsen können. Und die können so dicht da drin wachsen, dass die Unterseite vom Eis richtig so bräunlich verfärbt ist von dem Algenwachstum.
Das Meereis, das den arktischen Ozean von Oktober bis Juni bedeckt, ist also kein homogener, steriler Deckel. Es ist, im Gegenteil, voller Kanäle, in denen das mikroskopische Leben tobt. Zu den Großen gehört man hier schnell.
Also die Giganten, die hier im Eis innen drin leben, die sind vielleicht so knapp einen Millimeter lang. Und das sind so kleine Jugendstadien von bodenlebenden Würmern. Und da gehen die jungen Staaten gehen jetzt hier ins Eis rein, weil es im Eis sehr viel mehr Algenwachstum gibt als im Wasser. Und die fressen da die Algen auf und dann gibt es Turbellarien. Das sind so kleine Blobs, die dann da durch die Gegend schwimmen. Obwohl das so kalt ist, sind die sehr schnell. Also die Temperatur im Eis, die ist ja vielleicht so -2 °C. Aber die schwimmen da so mit so 1-2 Körperlängen pro Sekunde schon durch die Solekanäle.
Die Stimmen im Hintergrund gehören den Nachwuchswissenschaftlern, denen Rolf Gradinger das harte Geschäft der Meeresbiologen nahebringt. Zum Beispiel, wie man den Behälter für Wasserproben durch das enge, 1,50 Meter lange Eisloch schleust, auch bei Sturm und -10 °C Kälte.
Check that the valve is closed. Now comes the fun part, where it sometimes gets stuck.
Dummerweise sind bei manchen unseren Geräten die Kupplungen so klein, dass man manchmal die Handschuhe ausziehen muss. Und das ist unangenehm. Also an ganz schlimmen Tagen, aber das ist wirklich eine Ausnahme, an ganz schlimmen Tagen hat man vielleicht 3 Mützen auf und 2 Gesichtsmasken an und wie so beim Skifahren so eine Brille auf. Also man macht halt, was man kann. Und manchmal geht's einfach auch nicht.
Später bringen Rolf Gradinger und die Nachwuchsforscher ihre Wasser- und Eisproben an Land ins Labor und analysieren die Kreaturen darin unter dem Mikroskop.
Ooh, that's good. You will have fun counting that.
We have to count them too.
Yes, well, didn't I say that?
Der unscheinbare Kleintierzoo im Innern des Meereises bildet überraschenderweise das Fundament der Nahrungskette im gesamten arktischen Ozean. Kurz und vom kleinsten zum größten ausgedrückt bedeutet das, ohne Algen keine Wale. Besonders augenfällig wird dies im Frühling. Dann beginnt das Meereis zu schmelzen und die Algen vermehren sich an seinen Rändern schlagartig, weil sie mehr Licht erhalten.
Und wenn jetzt das Eis aufbricht, dann wird zum einen diese Eisalgen werden ins Wasser freigesetzt und können da weiter wachsen. Und die freischwebenden Algen, die fangen dann stark an zu wachsen. Und dann fängt so diese freie Wassersäule an zu blühen, sagen wir dazu. Das ist praktisch wie eine blühende Wiese. Und da fressen dann viele Krebse, die nennen wir Copepoden und Euphausiazeen. Und diese Copepoden und Euphausiazeen, die sind groß genug, dass direkt zum Beispiel Wale die fressen können oder Meeresvögel die fressen können. Und deshalb findet man in diesen Eisrandzonen häufig auch große Ansammlungen von Seevögeln oder von Marinesäugern.
Doch nun erwärmt sich das Klima, damit auch der arktische Ozean, und im Sommer geht das Meereis immer mehr zurück.
Und beides hat natürlich Auswirkungen auf den saisonalen Jahresgang der biologischen Prozesse und hat natürlich Einfluss darauf, welche Organismen schaffen das überhaupt hier noch zu leben. Weil es ist eine andere Gruppe von Organismen, die bei -2 °C leben können, als diejenigen, die bei +15 °C leben können.
Bereits sind Organismen vom Süden her in die Arktis eingewandert, zum Beispiel ein kleiner Krebs, ein Copepode. Es könnte sein, dass er im Norden seine Cousins, die arktischen Copepodenarten, verdrängt. Das hätte weitreichende Folgen, sagt Rolf Gradinger, denn der Copepode ist ein stiller Held des hohen Nordens.
Eine der wichtigsten Nahrungsarten für höhere trophische Ebenen, für Wale, für Seevögel, sind diese Copepoden. Und der Vorteil von den arktischen Copepodenarten ist, die sind sehr groß, Zentimeter, und die sind sehr fettreich. Also jeder von diesen Partikeln, sag ich mal, jeder der Brote, die da im Wasser rumtreiben, ist sehr fettreich und sehr groß. Das ist ein guter Happen.
Die südlicheren Copepodenarten aber sind kleiner und enthalten weniger Energie. Junkfood im Vergleich zu ihren nahrhafteren Cousins aus dem Norden. In einer überaus harten Umwelt wie der Arktis kann das schlechtere Futter zum Problem werden für Vögel oder Fische, die von den Copepoden leben. Und wenn deswegen manche Fischarten zurückgehen, so könnten wiederum Meeressäuger wie Robben darunter leiden, die von diesen Fischen abhängen. Manche Robbenarten jagen vom Meereis aus und ziehen darauf auch ihre Jungen groß. Der Klimawandel stellt sie also gleich vor zwei Probleme. Er vermindert ihr Nahrungsangebot und beraubt sie im Sommer ihrer Jagdplattform. Große Veränderungen gehen in der Arktis vor sich, sagt Rolf Gradinger.
Wenn diese ganzen Veränderungen über einen bestimmten Wert hinauskommen, dass das ganze System einen neuen Mittelwert findet, dass das praktisch von einem System zu einem System umkippt, wo vielleicht ganz andere Organismen die Hauptrollen drin spielen. Und das ist sehr, sehr schwierig vorherzusagen. Also es ist eine große Unsicherheit da drin, wenn wir Vorhersagen machen wollen, wie das arktische System in 50 Jahren funktioniert.
Es ist also unklar, ob in 50 Jahren die Ringelrobbe noch vom Meereis aus jagen wird, ob der Eisbär noch regiert im hohen Norden, wie zahlreich die arktischen Copepoden überleben werden oder welche Meeresalgen. Zu alledem hat die Wissenschaft erst in den letzten Jahren überhaupt bemerkt, wie reichhaltig und verschieden die Ökosysteme in der Arktis sind. Vieles davon ist noch unbekannt.
Da gibt es ganz dramatische Unterschiede, auch innerhalb der Arktis. Die Beringsee ist anders als die Barentssee und die ist wieder anders als die Tschuktschisee und die ist wieder anders als die Bofasee und die ist wieder anders als das Amundsenbecken und das ist wieder anders als das Nansenbecken. Und unser Problem ist, dass wir von manchen Regionen in der Arktis eigentlich gar keine Proben haben.
Das heißt, viele Aspekte der epochalen Umwälzungen, die in der Arktis zu erwarten sind, werden wir vielleicht noch nicht einmal bemerken, weil wir gar nicht so genau wissen, wie sie heute aussieht.